Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung. Mein Name ist Nadine Menzel, ich bin Mitarbeiterin an der Uni Bamberg und ich begrüße heute hier Nina Weller, Mitarbeiterin am ZFL im Projekt Anpassung und Radikalisierung. Hallo Nina.
Hallo Nadine.
Anders als in den anderen Podcasts, die es schon gibt, wollen wir heute nicht über das eine Buch von dir sprechen, sondern über mehrere Bücher, an denen du mitgewirkt hast, vorrangig Sammelbände. Und das heißt, wir werden heute einen Bogen schlagen, und zwar über Politik und Geschichte Belarus, natürlich über die Figur des Partisanen, ein großer Arbeitsschwerpunkt von dir. Hier sind wir auch bei der Literatur, bei den Feuerdörfern und bei unseren Befragungen am Nullpunkt, das Buch, das wir zu dritt herausgegeben haben, zusammen mit Irina Herasimovic. Und zum Schluss dann vielleicht nochmal die aktuelle Situation und Belarus-Forschung und die logistischen Hintergründe, Kontexte. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz was zu dir. Du hast in Berlin und Moskau Russistik, neurodeutsche Literatur studiert und warst dann an vielen Unis unterwegs, von Berlin bis Zürich, mit ganz verschiedenen Lehraufträgen und Tätigkeiten. Ja, dein Schaffen zeichnet sich aus dadurch, dass du akademisch natürlich sehr stark unterwegs bist, aber auch außerhalb der Akademiker, man würde sagen, Wissenstransfer lebst, also auch Genres bedienst, die, sag ich mal, auch außerhalb der Akademie verstanden werden. Die Bücher, über die wir heute sprechen wollen, sind erstens das Buch Appropriating History, das du zusammen mit Matthias Schwarz herausgegeben hast, 2024. Dann ein Buch, das wir beide zusammen herausgegeben haben, zusammen mit Irina Herasimovic, das Buch Befragung am Nullpunkt, unabhängige Kultur in Belarus zwischen Repression und Aufbruch. Zudem möchte ich gerne mit dir über ein Buch sprechen, an dessen Übersetzung du mitgewirkt hast, also an der Herausgabe der Übersetzung, nämlich Alias Adamowitschs Buch Feuerdörfer. Und nicht zuletzt würde ich gerne noch etwas von dir wissen über die Flugschriften, die du mitverfasst hast und die beim Verlag Fototapeta erschienen sind. Ja, ich würde gerne gleich starten mit den Flugschriften und auch unter den beiden Flugschriften, den benannten, die du zusammen mit anderen Kolleginnen herausgegeben hast, ist eines zu Belarus, und zwar ist es 2020 in der Edition Fototapeta erschienen und das heißt Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, herausgegeben mit Andreas Rostek, Thomas Weiler und Tina Wünschmann. Und die zweite Flugschrift 2023 mit Alexandra Konaschewska und Shamasha Haddad, alles ist teurer als ukrainisches Leben. Texte über Westplaining und den Krieg. Was hat es mit diesen Flugschriften auf sich? Flugschriften selbst als Gattung, als literarische Gattung, haben meistens einen Sendungsauftrag, ein bestimmtes Publikum auch, was sie erreichen wollen und irgendwie eine politische Note. Wie sieht es bei den beiden Büchern aus?
Ja, beide Bücher haben sicherlich ein Sendungsauftrag und deswegen haben sie sehr gut gepasst in die von Andreas Rostek im Verlag Edition Fototapeta gegründeten Reihe der Flugschriften. Das sind Bücher, auch die Vorgängerbücher in der Reihe, die sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig auf politische oder gesellschaftliche Ereignisse reagiert haben. Und Andreas Rostiks Idee war eben genau dieses Genre zu schaffen, dass man möglichst auch Beiträge zu aktuellen Debatten liefern kann und auch den Leserinnen und Leser vielleicht auch eine Handreichung geben kann, einerseits mehr zu verstehen, mehr Informationen über einen bestimmten Zusammenhang zu bekommen oder eben auch bestimmte Sichtweisen, auch eine Vielfalt an Perspektiven zu aktuellen Debatten. Was das Belarus-Buch betrifft, was das erste von den von mir mit herausgehenden Büchern ist, war es eben genau so. Wir erinnern uns, 2020 im August waren die gefälschten Präsidentschaftswahlen von Lukaschenko gefälscht. Es gab einen nie gesehenen Aufwall an Protesten. Es wurde sehr schnell von belarussischer Seite, von staatlicher Seite mit massiven Gewaltaktionen reagiert. Der Repressionsapparat startete und ich habe damals mit einem Kollegen, Felix Ackermann, eben auch sehr schnell reagierend einen Blog gegründet. Wir hatten einen Blog gestartet, Stimmen aus Belarus, wo wir auch ein bisschen dieser Leerstelle irgendwie gerecht werden wollten, die es in Deutschland nämlich gibt, dass man ganz, ganz wenig weiß über Belarus und dass zu dem Zeitpunkt zusätzlich auch noch von belarussischer Seite die Berichterstattung verhindert wurde. Also es war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir mit Felix Ackermann und dann auch mit Kollegen Tina Wünschmann, Thomas Weiler und anderen Übersetzerkollegen diesen Blog gegründet haben und Stimmen von den Protesten, Stimmen leider Gottes auch schon aus den Gefängnissen, Stimmen aus der Bevölkerung übersetzt haben. Das war sozusagen so der Anfang. Und daraus entstand dann relativ schnell die Idee von Andreas Rostek, der auf uns zukam, auch ein Buch zu machen, nämlich diese Flugschrift Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, wo wir einerseits Stimmen aus unserem Blog aufgenommen haben und andererseits versucht haben, diese ganze Diskussion, ist es eine weibliche Revolution, ist es ein feministischer Aufstand, in die Debatte hineinzuholen. Das heißt, wir haben ausschließlich Frauen gefragt, aus Belarus, aber auch aus der belarussischen Kulturcommunity, auch Wissenschaftlerinnen gefragt, zu bestimmten Themen zu schreiben. Beispielsweise ging es in diesem Buch auch um die Frage, die Geschichte des Feminismus möglicherweise in Belarus, vor allen Dingen aber auch die Frage nach der Geschichte der Gewalt, nach der mehrsprachigen Situation in Belarus und so weiter. Das sind nur so ein paar Beispiele, um zu zeigen, dass wir versucht haben, auch Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum auch zu informieren über ein Land, über das hier einfach sehr wenig Leute genauer Bescheid wissen. Und dieser Flugschriftcharakter kam dadurch rein, dass in diesen Texten auch debattiert wurde, ne? Also es wurde auch sich auseinandergesetzt mit dem Bild der weißen Frauen, die den schwarzen Omons, also den schwarzen Sicherheitskräften gegenüberstehen. Ist das ein Bild, was man sozusagen so weiter transportieren möchte? Was heißt eigentlich genau weibliche Solidarität während der Proteste? Ist es nur weiblich? Ist es einfach vielleicht auch, sind die drei Frauen, die dann bekannt wurden, die Vorreiterin der Proteste waren, denen sie nicht auch für einen grundsätzlichen Wandel in der belarussischen Gesellschaft? Also das waren so Themen, die wir angestoßen haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Flugschiffcharakter hatte wirklich dieses, es musste sehr schnell gehen. Und ich habe gestern auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal reingeguckt. Wir haben tatsächlich 86 Tage nach Beginn, nach den gefälschten Wahlen, das Buch in den Druck gegeben. Also daran kannst du sehen, dass wir in einem unglaublichen Tempo agieren mussten. Mhm. Das Gleiche ist auch, vielleicht nicht mit ganz so einem Tempo, aber passiert mit dem zweiten Buch. Alles ist teurer als ukrainisches Leben, Text über Westplan und den Krieg. Das war ein Buch, du hast es schon erwähnt, was ich mit zwei Slawistik-Kolleginnen herausgegeben habe, Shamasha Haddad von der Universität Tübingen, dort Leiterin des Slawistik-Lehrstuhls, und Alexandra Konaczewska, die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt auch Mitarbeiterin der Universität Tübingen war. Und da lief es ein bisschen anders sozusagen, da kamen die beiden auf mich und auf den Verlag zu und haben eben vorgeschlagen, ein Buch zu machen über diese Debatte, wie wird eigentlich in Deutschland, beziehungsweise vielleicht auch international, aber eher in Westeuropa über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Und was ist eigentlich auch ein Problem an einer doch sehr auffallenden, häufig auftretenden, überheblichen Haltung gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainer. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass die Kolleginnen gesagt haben, wir wollen da auch eine Debattenschau eigentlich ein bisschen einsammeln. Das heißt, das Format war schon auch ein anderes, während wir beim Belarus-Buch tatsächlich auch Text in Auftrag gegeben haben und die kombiniert haben mit den Stimmen, mit Dokumenten, war das ein Buch, wo wir dann gemeinsam aus unterschiedlichen Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Kulturzeitschriften, Debattenbeiträgen Texte eingesammelt haben. Das heißt, es waren alles Texte, die schon einmal publiziert worden waren und größtenteils von osteuropäischen Autorinnen und Autoren, aber auch von unterschiedlichen, ja, seitens akademischer, nicht akademischer Stimmen aus dem Westen. Das vereinigende Element war bei diesen Texten, das sagt der Titel schon, Westsplaining, dass es darum ging, auch zu diskutieren, was ist das eigentlich, wie kann man eigentlich damit umgehen, dass viele westliche Intellektuelle sich doch recht überheblich einmischen in die Debatten und vielen Ukrainerinnen und Ukrainern erklären, was richtig ist. Und da ging es natürlich ganz vor allen Dingen, das war ja zu Anfang des Krieges, also zu Anfang des Beginns des Großangriffs Russlands auf die Ukraine. Du erinnerst dich vielleicht, es gab diese ersten großen offenen Briefe von deutschen Intellektuellen, die relativ zügig auch gefordert haben, gar keine Waffen zu liefern und so weiter. Und man hat eben mitbekommen, bei vielen, nicht nur ukrainischen Kollegen und Schriftstellern und Intellektuellen, auch bei vielen aus dem Baltikum, aus Polen, aus Tschechien, aus Osteuropa, die entsetzt waren, dass man die russische Gefahr nicht sieht und dass man den russischen Imperialismus nicht ernst genug nimmt oder relativiert. Und da war am Anfang eine sehr große Wut. Und diese Wut spiegelt sich in vielen Texten wieder, die wir in diesem Buch eingesammelt haben.
Ja, vielen Dank für diesen Eindruck und vor allem für nochmal die Darlegung der Genese dieser beiden Flugschriften. Wenn ich über dieses Westplanning-Buch nachdenke, ich hatte es seinerzeit auch gelesen, mit sehr, sehr viel Genuss und vor allem Genuss, weil es mich zum Nachdenken gebracht hat. Ihr versammelt dort genau diese Debatte und ihr versammelt die verschiedenen Stimmen. Und das ist ja so ein Punkt, der hat sich dann spätestens nach Februar 22 gezeigt, welche Stimmen machen wir hier eigentlich hörbar? Das ist zum einen, zeigt sich das im Curriculum an wissenschaftlichen Einrichtungen, was wird eigentlich gelehrt in der Slawistik und natürlich auch in Konferenzen, wer wird eigentlich eingeladen? Also mit anderen Worten, wer wird eigentlich gehört und wem wird Gehör geschenkt? Das bringt mich direkt zu deinem nächsten Buch, also was jetzt wirklich rein akademisch ist, während die Flugschriften ja ein größeres Publikum ansprechen, außerhalb der Akademie auch, und zwar ganz bewusst, um ein paar blinde Flecken, ein paar Leerstellen zu füllen, ist euer Buch Appropriating History, das du zusammen mit Matthias Schwarz herausgegeben hast, ein Buch, das auf eine wissenschaftliche Konferenz folgt, die 2019 schon stattgefunden hat. Das Buch selbst ist aber erst 2024 herausgegeben worden. Ich habe mir das Buch angeschaut, natürlich in Vorbereitung auch auf dieses Gespräch, was wir hier haben, und kann feststellen, dass ihr dort eine sehr große Pluralität an Beiträgern, Beiträgerinnen habt. Also ihr habt wirklich aus vielen Bereichen und nicht nur aus der Deutschen Akademie, was ich sehr, sehr begrüße und sehr schön finde. Das Buch selbst hat im Kern ja die Idee zu erforschen, welche Narrative erinnerungskulturell durch popkulturelle Erzeugnisse angeeignet wird, umgeschrieben werden, ja, also appropriating. Und ich wollte dich jetzt nochmal fragen, die du ja diesen Sammelband maßgeblich mit eingeleitet, vorbereitet, herausgebracht hast, in welchem Sinne oder welche Bedeutung der Begriff Appropriation und Appropriating History du diesem Buch noch zuschreiben würdest. Also weil er ja sehr viele Bedeutungen und Konnotationen hat. Ja, also es ist bei den Postcolonial Studies fängt es an, geht über die Memory Studies, überall hat man diesen Aneignungsbegriff. Mhm. Und die Frage über das Buch an dich, was hat es dort für eine Bedeutung?
Ja, wir haben natürlich lange über diesen Begriff diskutiert, Matthias Schwarz und ich, der Kollege hier am ZFL und mit Herausgeber des Buches. Vielleicht darf ich noch mal mir erlauben, bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz was zur Vorgeschichte, weil das mit dem Titel zusammenhängt. Du hast ja schon gesagt, wir hatten lange vorher eine Konferenz. Das war damals noch, als ich noch an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder tätig war. Da hatten wir eine Konferenz, die hatten wir genannt History Goes Pop. Das war so ein bisschen in Anlehnung an ein Buch, was zwei Kolleginnen, eben nicht Slawistik-Kolleginnen von der Uni Freiburg herausgegeben haben, History Goes Pop, und wo es eben darum ging, wie wird eigentlich Geschichte in Populärkulturen, sagen wir mal, bearbeitet, transformiert, diskutiert, umgewandelt. Und wir haben festgestellt, das gibt es eigentlich relativ wenig, bis hin zu gar nicht, zum ganzen osteuropäischen Zusammenhang, wo aber gerade ab den 2010er Jahren doch so ein History-Boom angefangen hat. Und gerade auch in den populärkulturellen Formaten. Und dann ging einige Zeit ins Land. Ich bin dann irgendwie, wie es immer so im Akademischen ist, war dann nicht mehr an der Viadrina tätig, kam dann an ZFL, und wir hatten zuerst das Buch genannt History as Entertainment, also ne, wo wir stärker auf diesen Unterhaltungsfaktor eigentlich abgezielt haben. Und dann kam Februar 2022, der Großangriff Russlands auf die Ukraine, wo erstmal klar war, das Buch können wir so gar nicht erstmal weitermachen. Wir waren damals schon so ein bisschen in der Haupt- und Endphase. Entschuldigung, dass ich gerade so einen Bogen mache, aber ich glaube, das ist wichtig, um dieses Buch zu verstehen, wo wir erstmal gemerkt haben, also viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Autoren sind, wir können jetzt nicht einfordern, die Texte zu liefern, weil wir den Schwerpunkt in diesem Buch ja haben, Ukraine, Russland, Belarus. Das heißt, ukrainische Kollegen waren unter Bombenbeschuss auf der Flucht. Viele, die meisten der belarussischen und russischen Kollegen waren auch im Begriff, ihre Heimatländer zu verlassen und ins Exil zu gehen. Das war so der eine Grund, wo klar war, wir können da jetzt einfach so erstmal nicht weitermachen. Und das zweite war natürlich auch die Frage, können wir jetzt von History as Entertainment sprechen, wenn gerade wirklich so eine dermaßen Zäsur durch diesen Krieg über uns hereinbricht und genau in diesem Krieg aber sehr stark mit Geschichte als Waffe eigentlich agiert wird. So, das ist vielleicht der Bogen, der wichtig ist zu diesem Appropriating. Und dann gibt's ja doch dann den direkten Zusammenhang zu der Frage von, was verstehen wir eigentlich unter Aneignung in diesem Buch? Und klar, es geht bei dem Begriff Aneignung ja immer um Machtverhältnisse, um in unterschiedlichen kulturpolitischen Situationen, und bei uns geht es ganz klar weniger um eine Aneignung kultureller Ereignisse oder kultureller Traditionen in eine vielleicht dominantere oder dominierende Kultur, sondern es geht stärker darum, wie wird eigentlich Geschichte im eigenen Land von unterschiedlichen Positionen, Interessenslagen angeeignet, im Sinne auch eines Umgangs mit dem historischen Erbe. Und da haben wir in dem Buch versucht, erstmal klarzumachen, wie stark populärkulturelle Formate, ne, das sei es von Computerspiel bis TV-Serie, von vielleicht auch eher Unterhaltungsliteratur bis hin zu Social-Media-Kanälen, überall ist Geschichte präsent. So, das haben wir versucht einzufangen, um damit auch deutlich zu machen, einerseits haben wir es doch sehr stark mit einer Instrumentalisierung von Geschichte zu tun, gerade in diesen drei Ländern, wo es um eine Auseinandersetzung geht oder auch eine Neufindung der Nationalgeschichte nach der Sowjetunion, also ne, die post-sowjetische Neufindung der Nationalgeschichte. Und Aneignung im Sinne von auch, aber auch einer Aneignung von vielleicht bestimmten historischen Themen, die lange überdeckt worden waren. Also auch ein wieder sichtbar machen, eine Wiederaneignung im Sinne von sich wieder aneignen, um ja vielleicht ein Kapitel oder mehrere Kapitel der eigenen Geschichte wieder überhaupt ins Gespräch zu bekommen und vielleicht auch so ein gegen den sowjetischen Mythos gegenzuhalten. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, natürlich.
Ne? Ich verstehe total den roten Faden. Dass man im Jetzt schaut, wo es eine Vielfalt an Nationalstaaten gibt, also nach 91, was an Geschichte eigentlich tradiert wird und erinnerungskulturell sozusagen weitergeführt wird, wie? Also in welchen Formen und Comics, und du hast es gerade auch schon genannt, und dass damit im Prinzip ja auch Geschichte geschrieben wird, ja, und nochmal umgedeutet wird, also damit diese Aneignung. Diese Aneignung, diese Neuerfindung, Neuschreibung, Neubeschreibung findet sich auch in einem Aufsatz von dir in diesem Buch. Und dieser Aufsatz kreist um, ich würde fast sagen, ein großes Schwerpunktthema, das du hast in deiner gesamten Forschung oder zumindest in den letzten Jahren deiner Forschung. Und das ist die Figur des Partisanen. Und hier kann man ja relativ, also du zeigst das wahnsinnig gut an diesem Aufsatz, wie sich diese tatsächlich real existierende Figur, Person, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, aus dem Zweiten Weltkrieg, also Menschen, die es wirklich gab, Widerständler gegen die Wehrmacht, gegen die deutschen Faschisten, wie sich diese Figur in die Erinnerungskultur von Belarus eingeschrieben hat, dort ganz besonders, angeeignet wurde durch sozusagen die Partei auch, dann durch den, also im kommunistischen Gedanke weiter tradiert wurde und dann aber sich sozusagen auch wieder verändert hat in der Popkultur und das nicht erst nach 91, sondern auch schon vorher. Also das zeigst du alles, finde ich, sehr anschaulich mit guten Beispielen. Ich finde die Figur des Partisanen eine sehr wichtige Figur, wenn man über die Sowjetunion nachdenkt. Ich lese gerade das Buch Frei der albanisch-britischen Autorin Lea Ypi. Und auch sie schreibt, dass sozusagen in Albanien der 80er Jahre der Partisan als real existierende Person, die dann auch in die Schulklassen kam, als älterer Herr oder ältere Frau, ganz wichtig war in der Bildung und Aufrechterhaltung dieses Narrativs, des Kampfes sozusagen des Kommunismus gegen antikommunistische Kräfte im Westen. Und auch heute wieder gibt es diese real existierende Person im Kontext des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und auch wieder in Belarus, nämlich die sogenannten Schienenpartisanen. Also, was ich sagen will, lange Rede, was ich sagen will, ist, dass dein Aufsatz hier etwas aufnimmt, was wieder da ist, und zwar real existierend. Und was mich interessieren würde, ist, dein Aufsatz geht schon bis in die Jetztzeit hinein, aber wir haben ja so relativ schnell sich so wahnsinnig verändernde politische sozusagen Situationen, auch in Belarus nach 2020. Was würdest du sagen, wie ist diese Partisanenfigur im belarussischen kollektiven Gedächtnis heute da? Was für eine Rolle spielt sie? Mit Blick auf die Vergangenheit, mit Blick auf das Jetzt, auf die Schienenpartisanen, mit Blick auf überhaupt die politische Situation?
Jetzt ist eine ziemlich große Frage, Nadine, wo ich, glaube ich, echt nur so kleinteilig erst mal antworten kann. Ich glaube, ich muss noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Also in die Vergangenheit, was du ja schon beschrieben hast, also welche große Rolle dieser Mythos spielte und auch weiterhin spielt für Belarus. Also von daher finde ich spannend, dass du die albanische Autorin erwähnt hast, weil ich glaube, man kann ganz gut vergleichen oder könnte noch mal ausführlich vergleichen, welche enorm große Rolle der zu sowjetischen beziehungsweise sozialistischen Zeiten aufgebaute Partisanenmythos in Belarus und im Jugoslawien spielt. Kurze Nebenbemerkung, ich bin gerade kürzlich durch Südosteuropa gereist und war wieder ganz überrascht, dass man natürlich überall Partisanendenkmäler sieht, in Slowenien, in Kroatien, in Bosnien, aber inzwischen eben auch alle Parteien sozusagen auch ihre eigene Deutung reinlegen. Und das wäre vielleicht nochmal ein Schritt zurück jetzt zum Partisanenmythos in Belarus. Also er wurde ja, wie behauptet, der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion in der Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, wie es in der Sowjetunion immer hieß, enorm aufgeladen. Und es gab, und gerade in den 60er Jahren unter Brezhnev wurde dieser Mythos sagen so als ein heroischer Mythos für die ganze Sowjetunion festgelegt. Und der Partisanenmythos, der spielte insofern eine ganz wichtige Rolle, weil eigentlich so die Idee dahinter stand, die Sowjetarmee, die Rote Armee konnte eigentlich nur durch den so erfolgreichen Partisanenkampf, der vor allen Dingen in Belarus und von Belarussen betrieben wurde, überhaupt gelingen. Ja? Also der Sieg ist ganz, ganz klar auch den belarussischen Kämpfern zu verdanken. Und da gab es immer diesen Grund, diese Grundideologie, der bis heute in die Lukaschenko-Zeit hineingetragen wird, auch wieder von der offiziellen Seite aktiviert wird und tradiert wird. Vielleicht so drei Punkte. Einerseits, es war ein von der gesamten Gesellschaft und der gesamten Bevölkerung getragener Widerstandskampf, der neben dem Kampf der Roten Armee gegen die deutschen Faschisten, die deutschen Okkupanten lief. Also getragen wirklich von Soldaten, von Partisanenkämpfern und von der Zivilbevölkerung. Das war so das eine. Das zweite war immer so dieses bis heute auch unter Brezhnev gestärkte und unter Lukaschenko weitergetragene, ja, diese Selbstlosigkeit, dieses selbstlose Heldentum, was eben irgendwie die belarussische Gesellschaft und sowjetische Gesellschaft ausgezeichnet haben. Und das Dritte ist, was auch bis heute sehr stark eine Rolle spielt und auch im nationalen Gedenken enorm tradiert wird, ist dieser Punkt von, die Belarussen waren Opfer. Ne? Also waren sie natürlich auch. Und jetzt vielleicht zurück zu deiner Frage. Also kann man nicht vergessen, oder wenn man darüber nachdenkt oder auch beobachtet oder diskutiert, wie heute der Partisanenmythos, welche Rolle er spielt, weil er von offizieller Seite so stark mit diesen drei quasi Schwerpunkten tradiert wird. Und ich glaube, viele Belarussen haben einerseits diese Tendenz, sich davon ganz stark auch abzugrenzen. Und dann kommen wir zum zweiten Aspekt des Partisanenmythos, der ganz stark dann ab den 1990er Jahren eigentlich von dissidentischer, oppositioneller Seite auch als eigener Mythos aufgebaut wurde. Und das vielleicht nur sehr kurz, also dieses dissidentische das offizielle Narrativ gerichtet, nochmal sehr viel stärker auch diese Grundeigenschaften des Partisanen so herausarbeiten, dieses dezentrale Agieren, dieses Subversive aus dem Hinterhalt, sich nicht sichtbar machen. Und ich glaube, dieses Nicht-Sichtbar-Machen, das war für diesen, ich sage jetzt mal, auch eher dissidentischen, oppositionellen Teil dieses Mythos tragend. Und da könnte ich jetzt nochmal sehr ausführlich werden, ich spare dir das, aber das wurde sehr stark auch von künstlerischer Seite geprägt, ne? Also von Ehad Tschichin, von Arthur Klinau, diesen Künstlerpartisanen-Mythos so gegründet haben, eben genau auf dieser Basis so dieses dezentrale, den vom offiziellen, vom staatlichen okkupierten Raum sich wieder zurück aneignen. Ne? Darum ging es im Prinzip.
Ja.
Und jetzt komme ich zu der Gegenwart. Und während der Proteste 2020 wurde dieses Partisanenmythos vielleicht weniger als Mythos wieder reaktiviert, sondern als Strategie. Das geht immer um diese Strategie und Taktiken. Ne? Wie kann man taktisch gegen die fremde Macht, die den als selbst definierten Raum okkupiert, vorgehen. Und während der Proteste konnte man beobachten, dass viel eben von Partisanentum die Rede war, ne? Also es wurde, vielleicht erinnerst dich, ne? Es gab keine Gewalt. Okay, das war jetzt nicht ganz typisch für Partisanentum, aber es wurde dezentral agiert. Und das hat ja die OMONs und die Sicherheitskräfte in den Wahnsinn getrieben, dass sehr dezentral agiert wurde. Und gleichzeitig wurde sich sehr stark darauf berufen. Es gab die großen Partisanenmärsche, die hießen, ne, Partisanski Marsch. Darauf wurde sich berufen. Es wurde sich auf das Partisanentum als Taktik berufen. Und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig haben wir eben mit Beginn des Großangriffs Russlands auf die Ukraine auch eben ganz konkrete Kampfhandlungen, wo Partisanenkampf wieder eine Rolle spielt. So. Und dann kommen die von dir erwähnten Eisenbahn- oder Schienenpartisanen ins Spiel. Belarussische selbsternannte Partisanen haben sich ganz konkret eingemischt, indem sie zum Beispiel Sabotage am Schienennetz in Belarus verübt haben, weil gerade 2022 Russland und später ja auch Russland Waffen über Belarus in die Ukraine geliefert hat und wirklich Belarus als Standort genutzt hat, um von allen Seiten die Ukraine anzugreifen. Und da gibt es aber auch eine Vorgeschichte zu den Eisenbahnpartisanen. Und zwar gibt es die auch inzwischen wirklich legendären Cyberpartisanen, die sich schon während der Protestzeiten, also seit 2020, über verschiedenste Hackerangriffe, ne, auch aus dem Hinterhalt, ne, dieses dezentral aus dem Hinterhalt sich nicht sichtbar machen, sehr erfolgreich so Hackerangriffe gestartet haben. Sie haben das Innenministerium, die Seite des Innenministeriums geknackt und so weiter. Die waren ganz wichtig für die Eisenbahnpartisanen, weil die mit denen zusammengearbeitet haben. Ne? Also sie haben sozusagen über ihren Internetstrukturen über verschiedenste Kanäle zusammenarbeiten können mit den Eisenbahnpartisanen. Und es gibt ganz konkret auch belarussische Kämpfer, die an der Front in der Ukraine gegen Russland kämpfen und auch in ukrainisch-belarussischen Partisaneneinheiten, nicht nur auf den Schienen, sondern wirklich im Hinterhalt sagen des Kriegsgebiets kämpfen. Mhm. Also von daher, ich habe jetzt einen sehr großen Bogen gemacht, um das so ein bisschen zu fassen, spielt es auf diesen verschiedensten Ebenen bis heute eine ganz große Rolle. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, glaube ich, der jetzt im Moment leider auf traurige Weise auch weiterhin und wieder hochaktuell ist, nämlich auch dieses Partisanentum auf einer eher symbolischen Ebene, wenn es um dieses taktische Agieren gegen die im Grunde eigene Regierung als okkupierende Macht, wenn man es so bezeichnen oder verstehen möchte, darum geht. Du weißt, ne, oder ja, du bist ja auch Belarus-Expertin, Nadine, du weißt es ja auch,
dass
ein Großteil der Opposition und der unabhängigen Kulturschaffenden das Land verlassen musste, ne, im Exil sind in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland, in Polen, in Litauen und anderen Ländern. Aber diejenigen, die noch da sind, wie können sie eigentlich leben, wie können sie überleben, wie können sie agieren? Und da würde ich, und das tun auch viele Personen, die noch dort sind oder auch in Belarus, über Belarus schreiben, auch von einer gewissen Form des Partisanentums sprechen. Das würde eher anknüpfen an dieses wirklich, wie kann man im Hintergrund, im Untergrund Strategien entwickeln. Und ich erinnere mich, ohne jetzt Namen zu nennen, aber an ein Gespräch mit einer Kollegin, der ich irgendwann vor anderthalb Jahren gesprochen habe, telefoniert habe, die im Land noch ist und gefragt habe, wie geht's euch, wie agiert ihr? Und sie hat das Verb, also auf Deutsch, wir machen Partisanentum. Also. Und damit, das hat sie gar nicht ironisch gemeint, sondern bitter ernst, ne? Weil es darum geht, ja, irgendwie im Hintergrund, im Untergrund zu agieren und vielleicht auch Strategien und Formen zu finden, sich den besetzten Raum, den repressierten Raum irgendwie zurückzuerobern. Das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh, aber das Leben geht weiter in Belarus, nur kriegen wir davon sehr wenig mit. Und das ist vielleicht auch eine Form des Partisanentums.
Ja, ja. Das, was du da jetzt gerade zum Schluss genannt hast, ist ja auch Teil eines Buches, was ich schon benannt habe, was wir zusammen herausgegeben haben. Ich würde da gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es da ja auch darum geht, wie der künstlerische Partisan, die künstlerische Partisanin ästhetisierend irgendwie Raum zurückerobert und aber auch welche Etappen es gab überhaupt in diesem Kunstschaffen. Bevor ich dahin komme, würde ich trotzdem noch beim Partisanen, bei der Partisanenfigur bleiben, denn du hattest es schon mit erwähnt, die Mythologisierung dieses Begriffs, also der real existierenden Partisanen, Partisaninnen im Zweiten Weltkrieg und Mythologisierung, die dann passiert ist von staatlicher Seite aus. Und ein Feature, ein Merkmal dieser Partisanenfiguren war immer Heldentum. Und es konnte mittlerweile bewiesen werden, dass das gar nicht so heldenhaft war unbedingt immer. Dass also den Partisanen und auch das, was den Menschen widerfahren ist und wofür sie gekämpft haben und all diese Dinge, doch oft eine unglaubliche Tragik auch eingeschrieben ist. Und ich will da direkt überlenken zu der schon benannten Übersetzung, in der du mitgewirkt hast, weil der Partisan, die Partisanin dort auch eine große Rolle spielt, nämlich die Übersetzung Feuerdörfer, ein Buch, was von Alice Adamowitsch und anderen ursprünglich mal geschrieben wurde und jetzt 2025 von Thomas Weiler, also natürlich vorher, aber 2025 fertiggestellt von Thomas Weiler übersetzt wurde und den Preis der Leipziger Buchmesse für Übersetzung bekommen hat. Also ein Werk, was auch von vielen Seiten geehrt wurde. Und wie gesagt, der Partisan spielte eine sehr große Rolle. Kannst du kurz zu diesem Buch, für das du auch ein Nachwort verfasst hast, das Vorwort von Irina Scherbakowa und du ein Nachwort, kannst du kurz zusammenfassen, worum es eigentlich in diesem Buch, in dem Partisan eine große Rolle spielen letztendlich und wenn es ex negativo ist, worum es in dem Buch geht?
Ja, das ist ein Buch, das ist ja schon erwähnt, das von Alice Adamowitsch und seinen Schriftstellerkollegen Janka Brühl, Ula Zimmer-Kalesnik 75 erschienen ist. Alle drei waren sehr bekannte belarussisch-sowjetische Schriftsteller, Alle drei waren selber auch in unterschiedlichen Phasen ihrer Biografie im Partisanenkampf aktiv. Ich glaube, Alois Adamowitsch war als Teenager zu den Partisanen gegangen. Und die beiden anderen, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ich glaube, sie waren ein bisschen älter. Jedenfalls, diese drei Autoren haben in den Anfang der 1970er Jahre angefangen, durch die belarussische Provinz zu reisen, über die belarussischen Dörfer und dort Überlebende der sogenannten verbrannten Dörfer zu finden. Unter verbrannten Dörfern versteht man eigentlich als Sammelbegriff die unglaublichen Gräuel, die die deutsche Wehrmacht und unterschiedliche Einheiten, Untereinheiten, auch in Zusammenarbeit mit Kollaborateuren in den belarussischen Regionen angerichtet haben. Es sind Hunderte, eigentlich Tausende von Dörfern zerstört worden. Bekanntestes Dorf ist das Dorf Khatyn, was stellvertretend für diese ganzen hunderte zerstörten Dörfer steht. Und auch dafür steht es mit den Dörfern, die Großteil der Bevölkerung mit getötet und verbrannt wurde. Also es gab unglaublich schreckliche Verbrechen, Gewaltverbrechen, die angestiftet und größtenteils durchgeführt von den deutschen Besatzern verübt wurden. Und es war ein Thema, was in der Sowjetunion natürlich unter diesem großen Narrativ des Heldentums, des heroisierten, geradezu sakralisierten Sieges der Roten Armee über den deutschen Faschismus nicht so ein großes Thema war. Das kennt man auch ein bisschen von der Leningrader Blockade. Das ist ein Buch oder ein Thema, wo Alois Adamowitsch sich auch mit beschäftigt hat. Das kann ich vielleicht gleich noch kurz erwähnen. Also einerseits war das Opfertum oder das unglaubliche Leid, was in Belarus durch die Deutschen verübt wurde, natürlich Thema auch in der belarussischen und sowjetischen Gedenkkultur. Aber es war eben häufig unter diesem Mantel dieses sakralisierten Opfertums, ja, des Heldenopfertums so. Und das war ein großes Anliegen von Alois Adamowitsch, der so ein bisschen als Anreger dieses Buches gilt. Also zurück zu der Entstehung, die sind über die belarussischen Dörfer gereist in den 70er Jahren, also wo ja schon einige Zeit vergangen war seit den Erlebnissen. Und sie haben diese Stimmen gesammelt, hunderte von Stimmen haben die gebündelt und haben die sozusagen in ein vielstimmiges dokumentarisches Werk gebracht. Und als eine Art von Stimmencollage ist es auch die Rede von Dokumentarprosa, von chorischer Erinnerung, als Buch 1975 veröffentlicht.
Und da würde ich gerne nochmal einhaken, dokumentarische Prosa, du hast es gerade schon gesagt, das ist das Genre, dem das zugeordnet wird. Und das ist so ein, also gerade wenn man sich jetzt nicht beruflich vielleicht mit Literatur beschäftigt und literaturwissenschaftlich arbeitet, wirkt es erstmal widersprüchlich. Dokumentarische Prosa erinnert an Fiktion, dokumentarisch ist faktisch. Also was hat es mit dieser dokumentarischen Prosa auf sich? Was daran ist jetzt tatsächlich Fiktion oder wo fängt was an? Wo hört das Dokumentarische auf? Wo fängt die Belletristik an? Auch wenn dieser Begriff vielleicht für genau dieses Thema so überhaupt nicht passend ist, aber wenn man diesen Terminus nutzen möchte.
Ja, ich glaube, Belletristik ist tatsächlich nicht passend. Prosa,
nee, gar nicht, ja, Prosa ist das schon.
Ist passender. Also es hatte durchaus auch eine Vorgeschichte. Ich glaube, da kennst du dich sogar besser aus, Nadine. In den 20er, 30er Jahren gab es ja auch sozusagen in der sowjetischen Verein der russischen Literatur auch schon so ganz, ganz große Rufe danach. Die Literatur muss eher dokumentarisch werden. Alois Adamowitsch und ihr Kollegen haben aber, glaube ich, mit ihrem Buch erstmals sozusagen so ein Genre geschaffen, wo sie ein dokumentarisches Schreiben, ein dokumentarisches Erzählen über die Traumata des Zweiten Weltkriegs reingebracht haben. In diesem Sinne war das schon auch einmalig und erstmalig. Und ich glaube, das Besondere ist tatsächlich in dieser Vielstimmigkeit. Wo sie auch in den Vorworten der unterschiedlichen Ausgaben sehr viel selber reflektiert haben, war diese Frage, wie bezeichnen wir das Genre eigentlich? Weil, ich würde sagen, sie haben in diesem Feuerdörferbuch, was im Original Ich bin aus einem Feuerdorf heißt, ganz, ganz bewusst und versucht, so nah wie möglich an den Originalstimmen, die sie vorab aufgezeichnet haben, dran zu bleiben. Also sie haben aufgezeichnet per Audio oder über Notizen, und um möglichst die Mündlichkeit des Erzählens zu bewahren. Was sie aber gemacht haben, ist, dass sie kollagiert haben. Ne? Sie haben die verschiedensten Stimmen in Kapitel untergebracht. Sie haben auch den Kapiteln Namen gegeben. Sie haben zwischendurch in einer Erzählerstimme kommentiert. Beispielsweise haben sie die Dörfer beschrieben, in die sie fahren. Sie haben auch Stimmungsbilder gezeichnet. Mhm. Sie haben die Personen beschrieben.
Und sie haben sie auch befragt.
Und,
ja?
Und dann haben sie befragt.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also sie lenken dann auch in eine bestimmte Richtung oder fragen nach, um auch Leser und Leserinnen dann wirklich mit Informationen auch zu versorgen, was ich wichtig finde.
Total. Und immer dieses, was du sagst, dieses Informierende ist natürlich sozusagen das Hauptanliegen. Ne? Mhm. Es geht ja wirklich darum, also einerseits zu informieren und die Weltöffentlichkeit, was sie auch im Vorwort immer schreiben, zu informieren über die Gräuel, die dort angerichtet wurden. Und gleichzeitig ging es natürlich aber auch darum, um das Bewahren. Und ich meine, es gab viel Diskussionen um auch unter den Autoren, dann auch später unter den Rezensenten. Wer ist denn eigentlich diese Erzählerstimme? Ne? Also, und es war sehr interessant, dass die drei Autoren, also Janka Brühl, Alice Adamowitsch, Uladzimir Kalesnik, sich entschieden haben, wir werden nicht mehr kenntlich machen, wer von uns beiden überhaupt spricht. Mhm. Ne? Also das ist aber so, das gibt es auch einige Rezensenten, die dann schon so ein bisschen heraushören können, gerade diese eher vielleicht verallgemeinernden Kommentare oder auch rahmenden essayistischen Texte, die so ein bisschen auch eine historische Einordnung liefern, dass sie möglicherweise eher von Alice Adamowitsch stammen. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen und andere Elemente. Aber zurück zu der Frage, also ich glaube, dieses dokumentarische Prosa, es gab ja auch andere Bezeichnungen, vielstimmige Erinnerung, chorisches Schreiben und so weiter. Das zeichnet sich wirklich eben dadurch aus, dass das versucht wird, behutsam zu kommentieren und behutsam zu kollagieren. Das vielleicht noch eine Ergänzung. Das Spannende ist ja, dass dieses Genre von einer ganz berühmten Autorin übernommen wurde und weiterentwickelt wurde, nämlich Svetlana Alexejewitsch, bei der man vielleicht noch stärker von chorischem Schreiben sprechen kann. Ja. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht die Zeit, ne, jetzt ausführlich über Alexejewitsch zu sprechen, aber vielleicht das nur als Anmerkung nochmal, dass sie eigentlich zu der nächsten Generation gehört, der sowjetischen und in dem Fall auch belarussisch-sowjetischen Autorinnen, die diese dokumentarische Prosa weiterentwickelt haben. Und interessanterweise ist eben Svetlana Alexejewitsch Schülerin von Alice Adamowitsch gewesen. Er war in der ganz wichtigen Literaturzeitschrift ihr Mentor, war auch der erste Leser ihres berühmten Buches »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht« und sie hat auch später in den verschiedensten Preis-Dankesreden Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, den gestern Karl Schlögl überreicht bekommen hat. Dann später hat sie in der Dankesrede zum Literaturnobelpreis immer wieder Alice Adamowitsch auch erwähnt als ihr Vorbild und dieses Genre als das Genre, was ihr am meisten liegt. Mhm. Ja, so.
Genau, ich wollte auf alle Fälle auch auf Alexejewitsch zu sprechen kommen, weil das ihr Werk auszeichnet. Also genau dieser Art zu schreiben. Nur nochmal, so ist mein Eindruck zumindest, jetzt im Vergleich zu den Feuerdörfern, stärker anonymisiert vielleicht, also stärker kollagiert. Während man in den Feuerdörfern wirklich auch noch mit, also die Autoren, die Herausgeber mit Namen hantieren, lässt Alexejewitsch das dann ja auch wirklich in all ihren Büchern weg und macht dieses Chorische noch viel stärker, dieses chorische Element. Ja, und weil du sie ansprichst und weil sie auch so wichtig ist als eine Nachfolgerin von Adamowitschs Schaffen und seinem Stil, sie, du hast es gerade schon gesagt, wurde vielfach mit Preisen geehrt und vor allem zu nennen 2015 der Literaturnobelpreis. Wie sah es denn bei Adamowitsch aus? Also er hat ja auch eine ganze Weile noch gelebt und sein Werk war unglaublich wichtig für die Aufarbeitung im Prinzip dieser wichtigen oder dieser furchtbaren Zeit, aber damit auch wichtigen Zeit, um auch Traumata zu bearbeiten in Belarus und der belarussischen SSSR. Hat er dafür Ehrungen erfahren oder er nicht?
Also er hat nicht konkret für das Buch Feuerdörfer, also ja, ich bin aus einem Feuerdorf, direkt einen Preis bekommen, aber für ein anderes wichtiges Buch, was mit dem zusammenhängt, nämlich die Ratyner Erzählung. Mhm. Also auf Deutsch wörtlich übersetzt Ratyner Erzählung, in der deutschen Übersetzung erschienen unter dem Titel Stätten des Schweigens. Mhm. Nebenbei gesagt ein Buch, was eben schon relativ früh in der DDR und in Westdeutschland erschien, im Gegensatz zum Feuerdörferbuch. Er hat für die Ratyner Erzählung tatsächlich den damals wichtigsten Literaturpreis, den Jakub-Kollers-Preis bekommen. Jakub Koller ist einer der wichtigsten belarussischen klassischen Autoren. Und er war natürlich jetzt unabhängig von konkreten Preisauszeichnungen oder Auszeichnungen eine ganz wichtige Stimme der belarussisch-sowjetischen Literatur. Neben Bulgakow, würde ich sagen, und Ivan Melisch und anderen, einer, der einerseits ganz hoch anerkannt im sowjetischen Literaturbetrieb war, auch ganz viel Tätigkeiten, Posten drin hatte. Ne? Er hat zeitweise an der Moskauer Universität belarussische Literatur gelehrt, hatte aber dann, weil er einen Verleumdungsbrief gegen Sinjavski und Daniel nicht unterschrieben hat, wurde er aus der Moskauer Universität zurück nach Minsk geschickt. Also er war eine ganz wichtige Figur, trotz auch Problemen in der sowjetischen, belarussischen Kultur- und Literaturlandschaft. Und er war vor allem auch Menschenrechtler. Und er war Menschenrechtler und Dissident. Und es ist gerade in den 80er Jahren, zu Perestroika-Jahren, immer wichtiger geworden. Er war einer der allerersten, der vor der atomaren Gefahr gewarnt hat. Und er hat später dann, als dann die Katastrophe in Tschernobyl passierte, hat er ganz vehement dagegen angeschrieben. Aber das geht jetzt in eine andere Richtung, nochmal zurück zu den Feuerdörfern und zu diesem Thema. Also er hat diesen wichtigsten Preis bekommen. Und natürlich war dieses Buch, das war ein Ereignis in der Sowjetunion. Das war ein riesengroßes Ereignis, das zum ersten Mal von einfachen Menschen, von Bauern, das waren ja größtenteils eine ländliche Bevölkerung, über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen wurde. Und man muss ja auch bedenken, Jahrzehnte später, also die kamen da an, die drei, und manche Personen, die befragt wurden, haben zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt darüber gesprochen. Und es geht auch ganz stark in diesem Buch, überhaupt erstmal die Worte finden. Man sieht auch, dass es, die Erzählungen sind sprunghaft, die sind lückenhaft, die sind sehr mündlich, und es ist auch eine unglaubliche Leistung von Übersetzer Thomas Weiler, der das ins Deutsche übersetzt hat. Ist übrigens 24 erschienen, nicht 25. Dass er sich dieser doch sehr schwierigen Übersetzungsleistung irgendwie hingegeben hat.
Ja, auch die Dialekte und so, also das alles mit zu übertragen und vor allem die Mündlichkeit zu bewahren. Und du sagst es, es war ein unglaubliches Ereignis, und das ist dem Ganzen zu wünschen. Gleichzeitig widerlegt es ja diesen Partisanen Heroismus, ja. Also, wenn man sieht, irgendwie die Partisanen kommen darin vor, in diesen Erzählungen, in diesen Erinnerungen. Aber am Ende ist diese Bevölkerung, ist ein Opfer. Und sie wird auch geopfert. Und das ist das, was mich interessiert hat, ob es da wirklich Würdigungen gab von offizieller Seite. Aber du hast es ja gesagt, also er hat diesen berühmtesten Preis bekommen. Von daher, ja, also überraschendes Moment.
Vielleicht kann ich da noch eine Sache einschalten, weil ich habe gerade in deiner letzten Ausführung gemerkt, dass ich einen Aspekt deiner Frage ein bisschen vergessen habe, der aber wichtig ist. Also ich würde sagen, in dem Buch tauchen Partisanen sehr häufig auf, also in den Erzählungen der Überlebenden. Und natürlich geht es sehr viel darum auch, dass Partisanenkämpfer der Dorfbevölkerung geholfen hat, wie Zusammenarbeit stattfand, wer auch vielleicht zu den Partisanen übergelaufen ist und so weiter. Also Partisanen sind natürlich großes Thema, zumal man ja bedenken muss, die ganze Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Belarus, die ist ja vor allen Dingen unter dem Deckmantel des Partisanenkampfes vonstatten gegangen. Die Deutschen haben gesagt, das ist ein Vorgehen gegen die Partisanen. Und damit wurden die Massaker an der Zivilbevölkerung gerechtfertigt. Das war ein Unterschied zum Beispiel zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Belarus. Das konnten sie weniger plump unter dem Partisanenkampf verbuchen. Was aber interessant ist, also das Buch ist unter Mühen erschienen. Ne? Also es ist erst wie es oft in der Sowjetunion passierte, in der Literaturzeitschrift erschienen. Es wurde sehr viel zensiert, und es wurde vor allem das zensiert, was Elemente in dem Buch betraf, wo auch negative Seiten der Partisanen geschildert wurden. Es gab massive Gewalt auch der Partisanen gegen die Zivilbevölkerung. Es war nicht dominierend, aber es ist ein Thema. Und es erwähnt zum Beispiel auch Janka Brühl, der einer der Mitautoren ist, dass er selber das erlebt hat. Und das gibt in der Fassung des Buches, die auf Russisch 2020 erschienen ist, ein sehr gutes Vor- oder Nachwort, weiß ich jetzt nicht mehr genau, von Sergei Schapran, der irgendwie, ich glaube, Erinnerungen von Janka Brühl auch mit erwähnt, der das ganz stark macht und der auch erzählt, welche Passagen eigentlich dann zensiert wurden. Das sind eben primär Passagen, wo ein negatives Bild der Partisanen geschildert wird und vor allen Dingen, wo Kollaboration geschildert wird, ne? Weil ja viele Helfershelfer, Ukrainer, Belarussen, Ausübende der Massaker waren.
So. Ja. Ja, Nina, bevor uns hier die Zeit wegläuft, also es gibt noch ein wichtiges Buch, eine wichtige Ausgabe, und die haben wir nämlich zusammen gemacht, du, ich und Irina Herasimovic am Slawischen Institut in Zürich tätig. Und das sind die Befragungen am Nullpunkt. Befragungen am Nullpunkt, der Nullpunkt hier ganz präsent, ein Begriff, den Arthur Klinau geprägt hat und den er ein Stück weit auch in seinem Aufsatz, einem seiner beiden Aufsätze in diesem Buch ausführt. Genau, dieses Buch hat ja eine Vorgeschichte, und der Entstehungsprozess des Buches auch eine Geschichte, eine bewegte Geschichte. Ja, magst du was dazu sagen?
Ich habe gerade gedacht, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zur Vorgeschichte erzählen, weil wir haben ja gemeinsam ein Seminar an der Uni Leipzig gemacht, und Viadrina, und irgendwie damals warst du an der Uni Leipzig tätig. Erzähl du doch mal, was die Vorgeschichte ist des Buches.
Ja, kurz davor haben wir uns auch kennengelernt und haben uns direkt diesem Thema gewidmet. Und ja, genau, also ja, die Vorgeschichte, Uni Leipzig, Institut für Slawistik. Und wir hatten die Idee, dass wir belarussische Kultur, besser gesagt unabhängige belarussische Kultur, etwas bekannter machen. Das ist der rote Faden, der sich hier im Prinzip auch durch unser Gespräch zieht. Und haben das umgesetzt mit einer Workshop-Reihe, die für Studierende war und die sehr gut ankam. Und wir hatten online damals noch belarussische Kunstschaffende geladen. Es war Post-Corona-Zeit. Die belarussischen Kunstschaffenden, und es war 2021, waren noch in Belarus. Als wir dieses Buch dann, was im Prinzip daraus entstanden ist, dass wir dachten, okay, Kernthesen, Ideen aus dieser Workshop-Reihe aus 2021 müssen irgendwie festgehalten werden, weil es so fruchtbar war, auch in der Diversität der unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven. Als dieses Buch dann letztendlich jetzt nach langen Jahren auch erschienen ist, erscheinen konnte, ist keiner der belarussischen Kulturschaffenden, die in diesem Buch versammelt sind, die eingeladen waren online zur Workshop-Reihe mehr in Belarus. Also komplette Veränderung. Alle sind im Exil, überall. Und ich denke, damit ist dieses Buch eigentlich lebendes, lebendiges Beispiel für die Schnelligkeit und die Drastik auch der politischen Situation, also des Wandels dieser politischen Situation in, ich würde fast sagen, ganz Osteuropa. Weil als wir just beschlossen hatten, wir werden das Ganze verschriftlichen, in dieses Buch bringen, in diese Form gießen, Autoren, Autorinnen angefragt hatten, ob sie dabei sind, war Februar 22 und Russland griff die Ukraine an. Also auch nochmal eine Zäsur, die sich in diesem Buch jetzt weniger dezidiert thematisch widerspiegelt, aber natürlich einen unglaublichen Einfluss auf den Entstehungsprozess auch hatte.
Total. Und vielleicht können wir ja die fünf Autoren und Künstlerinnen nochmal kurz nennen und auch nochmal uns vor Augen führen, wo sie jetzt alle sind. Also wir hatten, du hast ihn schon erwähnt, Arthur Klinau, einer der wichtigsten Schriftsteller und Künstler, der auch den Partisanenmythos sozusagen als Antimythos Prinzip, ne? Ja, geprägt hat. Mhm. Er war dabei, Zmitser Vishnyov, Verleger, der einen der wichtigsten unabhängigen Verlage Hal Yafi in Belarus hatte und selber auch Performancekünstler, Dichter und Maler, der inzwischen schon lange in Deutschland lebt und wirklich auch das Land verlassen musste und sein Verlag wurde liquidiert. Mhm. Er war einer derjenigen, der noch lange eigentlich bleiben wollte, als viele schon ins Exil gingen. Und er noch damals sagte, nee, ich bleibe. Und er hat er noch, was viele absurd fanden, noch zu Zeiten der wirklich laufenden Repressionsmaschinerie einen Debüt-Literaturpreis ins Leben gerufen.
Ja, wo auch ich dachte, erinnere mich.
Wahnsinn.
Ja. Aber wie viel Hoffnung kann man haben?
So viel Hoffnung war noch da.
Also, das,
ne?
Ist wirklich der Wahnsinn.
Antonina Slobodchikova, Künstlerin,
Gulin.
Michael Gulin,
genau.
Dimitri Sivakov. Er ist Theaterschaffender, ja, genau. Ne? Schauspieler in Polen. Antonina Slobodchikova, Michael Gulin sind in Dresden, beziehungsweise jetzt ganz frisch auch in Berlin. Ja, alle sind raus.
Alle sind raus und sind wichtige Stimmen für das zeitgenössische Kunstschaffen. Und es ist jetzt ein Exilschaffen geworden. Und um Räume und die Räume, in denen man überhaupt noch Kunst und Kultur schaffen kann, geht es ja auch viel. Also ich finde, es ist so ein Begriff, der sich ja im Prinzip hier durchzieht, durch unser Buch auch, durch die verschiedenen Aufsätze, implizit, explizit. Und ich merke jetzt, dass Raum für das Kunstschaffen wirklich ein wichtiger Punkt ist. Also ich selbst habe in diesem Buch ja einen Aufsatz über das Kunstschaffen von Gulin und Slobodchikova geschrieben und habe da darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, wenn man Kunst im öffentlichen Raum macht. Und habe jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal vieles Revue passieren lassen, auch die Arbeit an diesem Buch. Und habe ich überlegt, okay, wenn man Performance-Kunst in Deutschland macht und was gibt es für Performance-Kunst, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Vielleicht auch eine provozierende, provokante Performance-Kunst. Und da ist mir diese Aktion, die dieses Jahr stattgefunden hat, des Zentrums für politische Schönheit eingefallen. Im Juli dieses Jahres, es gab ein ARD-Sommerinterview mit der Vorsitzenden einer Partei und das wurde enorm gestört durch das Zentrum für politische Schönheit in Berlin. Und es hat natürlich Wellen geschlagen. Also es gab unglaubliches Medienecho und die Welt und wer nicht alles so eher vielleicht aus der konservativeren Seite und gesagt, ja, total kontraproduktiv. Und also das war sozusagen, das konnte man konstatieren, da hat sich was bewegt. Aber das war im Prinzip alles. Wenn man jetzt so auf Performancekunst von Gulin, gerade Gulin, der sich ja sehr öffentlich gezeigt hat, beobachtet in seiner Zeit in Belarus. Das waren ja komplett andere Reaktionen. Also da ging es um Freiheitsentzug.
Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Jetzt an Aktionen, Performance? Aktivitäten von Michael Gulin?
Ja, also beispielsweise, also das, wofür er tatsächlich er und sein Team verhaftet wurden, war, dass die sozusagen die Würfelaktion, wo er gelbe und pinke Würfel in Minsk an sehr, sag ich mal, Orten positioniert hat, die wichtig waren auch für so ein bestimmtes Narrativ, was vermittelt werden sollte über Kultur. Und diese Würfel hat er aufgestellt, sie eine Weile stehen lassen, hat sie dann aufgenommen, wieder weitergetragen. Und als das die Polizei spitz bekommen hat, so zumindest, ich war nicht dabei, aber so zumindest wird berichtet, wurde er verhaftet. Also und ohne Begründung. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das ein Dorn im Auge war, weil letztendlich irgendwelche, Michael Kalinin beispielsweise, ein Denkmal von ihm mit einem Würfel versehen wurde, weil das so eine Überschreibung wieder ist. Also eine Aneignung im Prinzip durch den Künstler als Person und das Ganze performativ. Und das wurde nicht gern gesehen. Obgleich es damals, also eine Aktion, die vor in den 10er Jahren stattgefunden hat, obgleich es damals noch möglich war. Also sowas wäre heute in Belarus, in Minsk, wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Also gar keine Frage, die Verschärfung der Situation ist hieran ganz doll zu spüren. Genau. Und so eine Aktion, wie wir, um nochmal darauf hin zurückzukommen, wie vom Zentrum für politische Schönheit, also das ist unvorstellbar, ja, wäre das unvorstellbar in Belarus. Und ich denke, da kann man sich vor Augen führen, was tatsächlich Freiheit, Versammlungsfreiheit, künstlerische Freiheit, was das eigentlich bedeutet. Und wo wir anfangen, von Diktatur zu sprechen, repressiven Umwelten und wo eben nicht. Ich denke, dafür sind Gulin und Slabotschikova gute Beispiele, die es versucht haben und die sicherlich nicht gescheitert sind. Sie haben was bewirkt, aber sie können es einfach im Land nicht mehr fortführen.
Ich habe ja tatsächlich durch das damalige Gespräch mit Michael Gulin und mit allen Künstlern natürlich sehr viel mehr verstanden, auch über das schwierige, aber auch störrische Leben und Überleben der unabhängigen Kultur. Aber vielleicht noch mal auf Michael Gulin zu sprechen zu kommen und das Verhältnis von öffentlichen Raum und privaten Raum, was er mit allen seinen Aktionen eigentlich deutlich gemacht hat oder irgendwie thematisiert. Würdest du sagen, das sind Partisanentaktiken? Weil es geht im Grunde genommen auch um sowas, so eine Rückeroberung des Raums, ne? Würdest du sagen, es waren Partisanentaktiken oder spielt das Partisanthema bei ihm irgendwie eine Rolle?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, wenn man Partisanentaktik, du hast es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, als so eine, also erstmal ein Nicht-Sichtbar-Machen, ja, so hattest du es genannt, und aus dem Hinterhalt agieren, würde ich fast sagen, es ist nicht. Also er sucht sozusagen ja die Öffentlichkeit, er zeigt sich, er stellt sich, er konfrontiert. Und das machen Partisanen indirekt, also sie konfrontieren sich natürlich auch, weil sie etwas wollen, weil sie Widerstand leisten, das macht er auch, also der Widerstand ist das verbindende Element, aber er macht es ganz, er zeigt Gesicht und er geht nicht in Deckung, sondern er bleibt sozusagen mit seinen Aktionen stehen. Und genau diese Aktionen, die ich auch in einem Aufsatz beschreibe, sind Aktionen im öffentlichen Raum, innerhalb von Menschen, er braucht den öffentlichen Raum. Also würde ich da weniger von Partisanentaktik reden, sondern eher von einer wirklich gewollten Konfrontation, um zu irritieren und mit dem Irritieren zum Nachdenken zu bringen.
Jetzt erinnere ich mich auch, es gab auch eine Aktion von ihm, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, wo er mit Schildern umgehangen durch die Minsker Straßen lief. Unter anderem gab es ja auch ein Schild, wo drauf stand, ich bin kein Partisan.
Genau.
Ne? Und also ja, und ja. Wäre das auch nochmal sozusagen eine Bestätigung jetzt auch deiner Überlegung, ja, dass er sich auch von diesem Mythos so wegarbeitet?
Das ist interessant.
Oder warum braucht er dieses durch die Straßen gehen und das sozusagen
dabei
Marker zu setzen?
Ja, dabei handelt es sich ja um so eine Performance-Reihe. Mhm. Also, und unter anderem war er eben kein Partisan, er war aber auch nicht schwul. Und ich weiß gar nicht, was er noch für hat. Es ist immer, ja, nie, also ich bin nicht. Und dann stand dort irgendein Begriff und auf den Begriff hat er auch in seinem Äußeren referiert. Also, ich bin kein Partisan ist natürlich eine ganz klare Referenz auch auf genau das, was die Wehrmacht und die Faschisten in Belarus gemacht haben mit den Partisanen. Sie haben sie sozusagen mit einem Pappschild um den Hals zum Galgen geführt und auf dem Pappschild stand, ich bin ein Partisan. Also damit nimmt Gulin wirklich historische Bezüge auf, schreibt aber, ich bin kein Partisan, ich bin nicht schwul, ich bin etwas nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich damit abgrenzt, im Gegenteil, er verbindet sich im Prinzip da auch mit belarussischer Geschichte, mit Gewaltgeschichte, aber in meinen Augen agiert er nicht wie ein Partisan. Er agiert einfach viel öffentlicher und er wird gesehen, ja, also ja.
Ja, ich drehe jetzt einmal mal und den Spieß um und befrag dich weiter, Nadine, zu unserem Buch. Also wir haben ja, das ist ja schon gesagt, das war eine sehr lange Entstehungsgeschichte. Also angefangen von dem Online-Seminar Uni Leipzig, Viadrina, wo ich noch damals noch tätig war. Dann war klar, wir machen eine Publikation, wo auch die Studierenden sich mit beteiligen. Inzwischen waren die Gäste unserer Sitzungen, also die fünf genannten Künstler und Künstlerinnen, teilweise schon im Exil. Jahre später ist dann endlich mit großer Freude dieses Buch erschien, zweisprachig, auch ne, belarussisch-deutsch, versehen mit ganz, ganz vielen wunderbaren Fotos und Bildern von Antonina Slavochikova, was ich mal noch vielleicht erwähnen muss, dass es wirklich richtig auch ein Buch ist, was eine unglaublich tolle Ausstattung hat. So, aber das hat sich ja sehr lange hingezogen und die Befragungen am Nullpunkt haben sich ja verändert. Also als wir das Seminar hatten, ging es ja noch um die Situation in Belarus. Arthur Klinau, der Schriftsteller und Künstler, hat in dem Vortrag damals und auch in seinem Text, den er geschrieben hat, auch nochmal sehr stark nochmal deutlich gemacht, dass die Proteste und die Situation der belarussischen Kunst jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen sind, sondern da gibt eine lange Vorgeschichte. Ne? Das ist eigentlich der Nonkonformismus, sich aus den 60er Jahren her entwickelt hat. Und das ist eine ganz unglaublich spannende und auch mühevolle, aber spannende Entwicklung der unabhängigen Kunst in Belarus gab. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frage an dich jetzt auch, vielleicht auch an uns, ist so ein bisschen, okay, die Zeit geht gerade schneller. Wir haben das Gefühl, jeden Monat, jede Woche verändert sich die ganze politische Lage und damit auch die Situation der Kulturschaffenden, überhaupt der Menschen und der Lage. Würdest du sagen, das Buch ist inzwischen schon veraltet? Ist es eingeholt worden von den Ereignissen oder würdest du sagen, nee, das hat Bestand und wenn ja, warum?
Ja, finde ich eine wichtige Frage, weil das genau unser Ansatz war, das ein Buch zu schreiben, was nicht so schnell veraltet. Jetzt wussten wir aber nicht, was passieren wird. Allerdings ist es ja entstanden, als es den Angriffskrieg, als der schon lief. Ja, also da haben wir sozusagen eine wichtige Zäsur ja auch schon mit eingedacht, weil wir sie auch nicht expliziert haben, aber sie ist ja zumindest auch mit in der Realität unseres Schreibens. Und ich denke, es ist nicht veraltet, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also einerseits sind die Themen, die wir hier aufgreifen, Themen, die auch über die sich wandelnde und immer stärker werdende repressive Situation in Belarus Bestand haben. Es ist tatsächlich Kulturgeschichte. Also Arthur Klinau schreibt über diese Entwicklung, von der du gerade gesprochen hast. Das ist nach wie vor interessant. Wo kommt das eigentlich her? Jetzt müsste man ein neues Kapitel schreiben, nämlich die Kultur im Exil. Also diesen Strang, den er auch schon aufmacht, belarussische Künstler und Künstlerinnen im Exil, den müsste man jetzt viel stärker nochmal schreiben. Das wäre sozusagen eine neue Aufgabe. Aber das, was da drin ist, auch andere Sachen, die wir beleuchten, die wir befragen, sind Fragen, die nach wie vor stehen. Man würde vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Antworten geben, aber ich denke, dass wir realitätsnah genug waren, wir auch als Herausgeberinnen, dass wir Dinge auch schon gesehen haben, die sich abgezeichnet haben. Und das ist in Belarus ein repressives Regime. Es hat sich schon lange abgezeichnet und jeder hat gehofft, dass sich das irgendwie doch noch ändert und dass man irgendwie Lukaschenka vielleicht aus den Fängen Russlands herauseisen kann, wie auch immer, das ganz platt zu sagen. Mhm. Aber eigentlich war völlig klar, dass diese Verbindung zu eng ist und entsprechende Auswirkungen hat auf alle Beteiligten.
Ja, da würde ich dir im Grunde total zustimmen und vielleicht noch ergänzen, dass es ja auch sehr stark darum geht zu zeigen, ja, was passiert mit der Kunst, der Kultur in einer repressiven Situation, aber darüber hinaus geht ja sehr stark darüber hinaus, dieses Buch auch Vorgeschichte zu zeigen und zu zeigen, man kann und man sollte Belarus nicht immer nur ausschließlich unter diesem Titel sehen, letzte Diktatur Europas, ja, Repression, ganz richtig, immer dieses negative Osteuropa, immer ist es alles schlimm, immer alles Katastrophe, im Moment ist es leider alles eine fürchterliche Katastrophe. Aber was das Buch, glaube ich, auch macht und was unseren Gästen und unseren Autoren halt wirklich sehr zu verdanken ist, dass sie ja diese Fenster aufmachen, ne? In eine lange, lange Vorgeschichte. Auch eine Vorgeschichte ist, wenn man das Beispiel von Arthur Klinau nimmt, der die Entwicklung der nonkonformistischen Kunst aufzeigt seit den 60er Jahren, aber auch gleichzeitig auch mitzeigt, warum wurde aber Belarus nicht so intensiv wahrgenommen wie zum Beispiel die Nonkonformisten aus Moskau und St. Petersburg. Ja, ja. Also wo es schon noch immer darum geht zu zeigen, okay, was war die spezifische Lage innerhalb der BSSR und dann später in der belarussischen Unabhängigen Republik. Also was immer auch mitschwingt, so dieses auch Ankämpfen gegen diese Unsichtbarkeit des Landes und dieses auch immer dieses zum Klischee erstarrten, irgendwann der weiße Fleck, der blinde Fleck Belarus, was man irgendwann nicht mehr hören konnte und wollte. Und da schreiben und agieren ja unsere, ich sage jetzt mal, unsere Gäste des Buches ja alle auf unterschiedliche Weise gegen an. Ja, ne?
Ich würde gerne einen Punkt noch zum Schluss vielleicht. Ja, wenn wir über unser Buch, über die Genese des Buches nachdenken, ist ein ganz wichtiger Punkt die Finanzierung. Also ich denke, unser Buch ist in gewisser Weise materielles Zeugnis einer nicht nur sich wandelnden politischen Situation, sondern letztendlich auch einer sich wandelnden strukturellen, logistisch-finanziellen Situation in Deutschland. Weil wir für dieses Buch ja auch Anträge gestellt haben, die wurden zum Glück bewilligt und es wurde durch die Böll-Stiftung, durch den German Marshall Fund gefördert, auch die Workshop-Reihe. Und in diesen letzten Jahren hat sich dann auch gezeigt, dass es mehr braucht als nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch logistische Unterstützung. Und hier haben wir mit dem Buch oder mit der Entwicklung des Buches wirklich viel Unterstützung erfahren durch das Akademische Netzwerk Osteuropa, kurz ACNO, also einen Verein, dem wir auch sehr nahe stehen, wir beide erfahren. Ja, und wie schätzt du das ein? Wie geht's weiter und was kann das bedeuten, wenn immer mehr Mittel sozusagen abgezogen werden, um das Wissen über, ich sage es ganz allgemein, Osteuropa zu verbreiten?
Ja, da kann ich dir sehr zustimmen. Einerseits braucht es auch kreative Ideen, um weitere finanzielle Mittel zu finden. Und da würde ich natürlich noch mal erwähnen, 33 Bücher für ein anderes Belarus. Das ist ein Projekt, eben was die Kolleginnen an der Universität Zürich machen, um Bücher zu Publikationen zu bringen auf Belarussisch, die halt nicht erscheinen konnten. Und unser Buch ist auch kurz vor Ende eigentlich, ne? Mhm. Ist es in dieses Programm reingerutscht, weil wir eben auch sehr eng zusammenarbeiten. Irina Herasimovic ist ja Mitherausgeberin unseres Buches und Initiatorin gemeinsam mit Silvia Sasse, der Slavistikprofessorin an der Uni Zürich, der 33 Bücher für ein anderes Belarus. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie in Situationen, wo es dann vielleicht irgendwo an einer Stelle nicht weitergeht, auf einmal, ja, wie mit unserem Buch dann dort veröffentlichen konnten. Generell hat natürlich so ein Projekt wie 33 Bücher auch andere eine enorme Schwierigkeiten, weil immer weniger Geld da ist, immer mehr gekürzt wird. Ich sehe das als hochproblematisch an. Wir haben ein jüngstes Beispiel auch in der akademischen Landschaft, was Kürzungen betrifft und was damit verbunden auch eine Nichtwahrnehmung eines Landes wie Belarus betrifft, nämlich dass das Forum für historische Belarusforschung, was unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde angesiedelt ist noch und ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet hat für Historiker und Historikerinnen aus Belarus, für den historischen Dialog zwischen deutschen und belarussischen und internationalen Historikern, dass die vor dem Ausstehen, weil das Auswärtige Amt, die sie bisher gefördert haben, keine Förderung mehr gibt. Das ist ein Beispiel von vielen, was wirklich, finde ich, dramatisch ist und was eben auch zeigt, dass natürlich ja kleinere Länder dann doch aus der Bildfläche, aus der Wahrnehmbarkeit verschwinden. Und da müsste man, können wir eigentlich nochmal zurückkommen, uns ein Beispiel zu nehmen und sich alle ein Beispiel nehmen sollten an so Persönlichkeiten wie Karl Schlögl, der gestern den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommen hat, der seit Jahrzehnten für eine Sichtbarkeit Osteuropas plädiert und eben nicht nur Russlands und großer Länder, sondern auch sagt, wer Krakau nicht kennt, wer Minsk nicht kennt, wer Lemberg nicht kennt, wer Ljubljana nicht kennt, der hat keine Vorstellung von Osteuropa, von Europa.
Von Europa.
Also ein ja. Bild von Europa kann man sich nur machen und kann man auch nur haben, wenn man diese Städte und Länder kennt. Ja. Und ich finde, so eine Sichtweise ist heute wichtiger denn je und das betrifft ganz konkret die finanzielle Situation. Natürlich wird in Deutschland auch in anderen Kulturbereichen und akademischen Bereichen gekürzt. Aber es hängt ja eng miteinander zusammen. Also
absolut. Ich finde, Nina, das ist ein schönes Schlusswort. Im Prinzip auch ein Plädoyer. Wer Osteuropa nicht kennt, kennt Europa nicht. Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Ich danke dir, Nadine.